Ich hatte gesagt, wir wollten ein wenig fortsetzen von dem, was wir letztes Mal haben. Aber jetzt zu diesem Thema. Letztes Mal hatten wir so gegen Schluss der Predigt festgestellt, dass Pfingsten, dieser Begriff und dann damit verbunden der Begriff Heiliger Geist, auch so ganz konkret mit Inhalt zu füllen ist. Sonst gibt es so ein Gestochere im Nebel und irgendwie wie ein Schutzmann, der keine Ahnung hat und stochert irgendwie hier und sucht da. Das bringt alles nichts. Wir müssen ein bisschen Ordnung in unsere Gedanken und in unser Verständnis bringen. Sonst reden wir auch ganz leicht aneinander vorbei. Und der Text, auf den ich heute Morgen eingehen möchte, behandelt dieses Thema, die Merkmale eines Christen. Ich erinnere mich, wir haben mal bei einem Geburtstag eine Diskussion gehabt mit verschiedenen Leuten, ja, wer eigentlich Christ sei. Und dann hieß es, ja, wer Mitglied in einer Kirche ist oder wer konfirmiert ist oder getauft ist und ähnliche Dinge wurden genannt. Und wir konnten uns überhaupt nicht richtig einigen darauf. Und jeder interpretiert es für sich und findet seine eigene Interpretation dazu. Also Christsein hat absolut was und unbedingt was mit dem Heiligen Geist zu tun. Dass dieser Geist in unser Leben hineingeschenkt wird, wenn wir uns auf den Weg machen, Jesus zu folgen. Und der Heilige Geist kann sich in Wundern offenbaren. Er offenbart sich in geistlichen Gaben und Talenten, aber auch in dem, was Paulus beschreibt als Frucht des Heiligen Geistes. Ein schönes Bild dort, ne? Hat Norbert dahin gezaubert. Ich weiß gar nicht, wo er die immer herholt. Also, die Frucht des Heiligen Geistes soll uns heute Morgen beschäftigen. Nicht das, was einer kann oder nicht kann. Die Gaben des Geistes sind für die Gemeinde und sollen sich in der Gemeinde auswirken und dienen und sind nicht für den persönlichen Gebrauch oder die persönliche Profilierung. Die Frucht des Geistes hat was mit unserem Charakter zu tun, mit unserem Lebensstil, mit unserem Alltag, wie das alles so läuft. Paulus fordert die Galater auf, im Geist zu leben oder durch den Geist zu leben und redet dann von der Frucht des Geistes. Übrigens eben nicht von den Früchten, sondern wir können uns das vielleicht so vorstellen wie eine Orange, die einheitliche Frucht ist, aber doch innerlich, wenn du sie ausgepult hast, dann hast du die einzelnen Spälten, nicht? Und die können wir angenehm verzehren. Geistesgaben also sind Werkzeuge zum Dienst in der Gemeinde und die Frucht ist etwas, was in mir wächst und was auch durchaus wachstümlich ist. Die ist nicht gleich so komplett, sehen wir ja Beispiele in der Natur und können uns das alles leicht vorstellen. Und wenn wir wissen wollen, ob wir durch den Geist leben, wenn ich diese Frage jetzt stellen würde, so ganz konkret, lebst du durch den Geist? Ja, muss ich mich selber auch fragen. Dann müssen wir uns beschäftigen mit den Dingen, die uns genannt werden im Galaterbrief. Ist Liebe, Freude, Friede, Geduld oder Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wir gehen gleich mal die einzelnen Punkte dann auch kurz durch. Um den Kontext dieses Wortes zu verstehen, müssen wir wissen, die Galater waren eine Gemeinde, wie es sie heute auch noch gibt. Die waren total zerstritten. Die waren sich nicht einig. Da gab's Zoff. Und Paulus schreibt dann an sie, Leute, hört mal, besinnt euch, wer seid ihr denn eigentlich? Wenn ihr euch gegenseitig beißt und fresst, dann müsst ihr mal gucken, dass ihr euch nicht gegenseitig noch auffresst und verschlingt. Also, da ging's ganz haarig zu. Da flogen richtig die Fetzen. Und in diesen Kontext stellt Paulus dann dieses Wort hinein und setzt damit fort. Und sagt weiter dann auch im Galaterbrief Kapitel 5, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern und einander beneiden, zum Beispiel. Die Galater hatten sich von der Gnade Gottes und von dem Grundverständnis, im Geiste zu leben, irgendwie entfernt. Das klappte nicht. Und die Werke des Fleisches, die im Galaterbrief auch zuvor geschildert werden, das ist ein ganz schauriger Katalog, so wie in der Bildzeitung. Was da alles abgeht, können wir jeden Tag in Bild heißt offiziell auch nicht Zeitung, nicht, glaube ich. Die seriösen Blätter nennen die nie Zeitung, sondern das ist irgendwas, aber keine Zeitung. Also, aber das Motto ist, es muss in die Viertelstunde Frühstückspause passen. Und danach wird das dann auch aufbereitet. Also, vielleicht geht's euch genau wie mir. Wenn ich allein zu Hause bin, oh, da bin ich geduldig und freundlich, zumindest zu mir, und langmütig. Und alles das klappt wunderbar, nicht? Aber wie sieht's aus, wenn ich nicht zu Hause bin? Ja, dann kann es schon mal ein bisschen zur Sache gehen, nicht? Und irgendwie, ja, ist das eine Sache. Der Charakter offenbart sich übrigens auch gut beim Autofahren. Oder in bestimmten Situationen, die jeder vielleicht nicht so sehr schätzt. Und wo es schwerfällt, Kontenance zu bewahren. Und ja, ruhig zu bleiben. Und geistlich zu leben, um mal fromm zu reden. Und ja, was sind nun diese Bestandteile der Frucht, wenn sie in uns reift? Bei unserer Bekehrung wird dieser Keim, der Ansatz in uns hineingelegt und dann, ja, muss das wachsen, nicht? Und bis eine Frucht reif ist, ja, dauert's eine Weile. Und so ist das bei Christenmenschen auch. Wir können von niemand erwarten, der nun gerade mal, ich nenn's mal so einfach, im Gemeindejargon frisch bekehrt ist, erwarten, dass der so komplett ist, nicht? Sondern, ja, der braucht noch ein bisschen Zeit, um reif zu werden. Und um diese Veränderung auch und die geistliche Gesinnung in die richtige Richtung zu kanalisieren. Ja, die Liebe, damit geht's los, nicht? Gott legt durch seinen Geist seine Liebe in uns hinein. Zunächst mal zu ihm. Das ist auch das wesentlich Neue, dass wir anfangen, Gott zu lieben. Bis dahin war er mir relativ gleichgültig. Und ja, na gut, ich habe immer gedacht, auch vor der Bekehrung, ja, einen Gott wird's wohl geben, aber irgendwie so richtig Beziehung zum Beispiel hatte ich nicht. Und dann fangen wir an, Gott zu lieben. Und Jesus hat das auch mal ja seinen Jüngern gesagt, als sie mal nach einem Fazit seiner Lehre gefragt haben. Was hat er gesagt? Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Guck mal, so einfach ist das. Das ist das ganze Evangelium. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie uns selbst. Das ist so quasi die Klammer, die alles andere auch umfasst. Und alle anderen Gaben und Fähigkeiten und diese Dinge, die Gemeindeleben auch ausmachen, die müssen von dieser Klammer umgriffen und umfasst sein. Dann gelingt's. Wenn die Dinge einzeln stehen, dann sieht es schwierig aus oft. Also die Liebe, die dann uns auch befähigt. Wir können ja mal, wenn wir wollen, uns erinnern an 1. Korinther 13, da wird die Liebe, diese Agape-Liebe, wir reden hier nicht vom Eros oder von Freundesliebe, sondern von der Agape, von der Gottesliebe, die stärker ist als alle anderen Kräfte dieser Welt. Die Liebe Gottes ist unüberwindbar. Und wenn das für uns und in uns auch lebt und stark wird, dann ereignet sich etwas Gewaltiges. Ja, man kann dann fühlen mit Menschen, mit denen man sonst eigentlich nichts zu tun haben will und die man ablehnt und, oh, nee, der liegt mir nicht und der gefällt mir nicht und Ähnliches. Kennen wir ja alles, nicht? Oder ist uns das alles so fremd? Ja, es hängt dann nicht mehr davon ab, ob wir jemand unbedingt liebenswürdig finden. sondern Jesus wendet seine Liebe auch allen zu und strömt sie aus und verschenkt sie. Das ist einfach toll. Und wir tragen Liebe mit uns herum, egal wo wir hingehen. Das ist einfach durch den Geist Gottes in uns hineingelegt. Und wir sind bereit, auch dann für uns, für Brüder und Schwestern oder für andere geduldig überhaupt uns einzusetzen und um deren Wohlbefinden uns irgendwie zu kümmern und darauf zu achten. Und jemand, der die Liebe hat, der hat auch die Bereitschaft zu einem dienenden Verhalten und kann morgens mit der Frage aufstehen: Herr, wem kann ich heute zum Segen werden? Wie kann das gelingen? Und wo ist solch ein Mensch oder eine solche Situation? Und im Übrigen, viele Dinge werden vergehen. Im Römerbrief ist das gesagt, welche Dinge bleiben. Alles irgendwie auch zeitlich konditioniert, aber die Liebe bleibt. Ja, darum steht sie vermutlich auch hier an erster Stelle. Und dann geht's auch um Freude. Also lauter positive Dinge. Geschenke Gottes auspacken, hatte ich letztes Mal gesagt, wäre erforderlich, wenn wir über Pfingsten nachdenken. Und diese Geschenke, das sind alles Geschenke. Wer möchte immer sich freuen wie ein Schneekönig? Mit mir zusammen. Sonst auch, nee, manche auch nicht so. Die sind mit dem linken Bein aufgestanden und sagen, ich ärgere mich heute zurecht. Oder so. Nee. Freude ist doch etwas Tolles, nicht? Dann verändern wir unseren Gesichtsausdruck. Dann geht's uns besser irgendwie. Oder? Rede ich nur von mir. Ich weiß nicht. Ist bei euch sicher irgendwie ähnlich, ne? Wenn ich mich freue, ach, ist das schön. Dann gehe ich sogar anders, als wenn ich traurig bin. Und irgendwie ist das eine Wirkung auf mich. Und wie sagen wir auch, Freude ist ansteckend, ne? Ja, dann können wir andere anstecken. Und das wollen wir doch, ne? Andere mit unserer Freude anstecken und irgendwie überzeugend leben im Geist, ne? Ich bin voller Verlangen, dich zu sehen, schreibt Paulus an Timotheus, um mit Freude erfüllt zu werden. Boah, ist das schön, ne? Manche Leute sieht man am liebsten von hinten. Vielleicht gibt's auch, ne? Aber ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, um mit Freude erfüllt zu werden. Oder ich bete für euch alle mit Freuden, schreibt Paulus an die Philipper. Also Freude auch in Zusammenhängen, nicht nur über Bratkartoffeln mit Sülze oder irgendwas anderes, Schwarzwälder Kirschtorte oder so. Ach ja, darüber kann ich mich auch über alles freuen. Aber das ist nicht verboten. So, man muss nicht so heilig sein, dass man verklemmt. Wer macht gern Bratwurst? Manche ja, ne? Ja, also nicht so oft und so und nicht so viel, aber ist ganz schön, ne? Neulich wurde gegrillt und ich habe immer gedacht, oh, ich warte, bis die Bratwurst an die Reihe kommt. Die machen erst mal Steaks und alles sowas, aber dann gab's tatsächlich noch. Ja, also, das Highlight kam noch. Ja, also, das Erste ist natürlich die Freude durch den Heiligen Geist an Jesus, unserem Herrn. Aber die erstreckt sich dann auch auf alle, in denen Jesus erkennbar wird und dass sie ein Leben aus Gott in sich tragen. Und auch an ihnen kann man sich freuen. Das ist doch toll, nicht? Und so erfüllt nun meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt und einmütig eines Sinnes seid. So schreibt Paulus an die Philipper. Und so wollen wir, wenn wir Gott bitten, Herr, fülle mich mit deinem Geist, dass Liebe und Freude sich darin ausdrücken. Ist doch schön, ne? Tolle Sache. Und dann Friede. Ah, brauchen wir auch, ne? Ich bin relativ konfliktscheu. Das ist manchmal für jemand, der Verantwortung trägt, nicht so sehr vorteilhaft. Aber na, es ist halt so, ich kann es auch nicht ändern. Aber hier habe ich wenigstens noch ein Alibi, ne? Friede. So. Und Friede ist höher als Recht haben zum Beispiel, in der Regel jedenfalls. Friede ist etwas, der Heilige Geist will diesen Frieden bewirken. Nach Pfingsten sehen wir zunächst mal, dass Juden und Heiden sich plötzlich vertragen und dass sie irgendwie einen Konsens finden. Das war ein Riesenproblem, weil die Juden aus einem ganz anderen Bereich stammten, auch im Denken und im Glauben, und die Heiden nun plötzlich, die als unrein galten, und es hat Gott viel Überzeugungskraft gekostet, Petrus zu überzeugen, dass er nun mit den Heiden überhaupt mal reden und essen darf. Ja, also manche Dinge, die wir überwinden müssen, die lernen wir zu überwinden. Und da wird Friede gemacht. Und wir werden gebaut als Heilige und Gottes Hausgenossen zu einem heiligen Tempel im Herrn. So sind es die Worte von Paulus. Und egal, wie sehr wir uns so von Leuten, die neben uns sitzen, unterscheiden, Gott baut sein Haus, seinen Tempel aus ganz vielen verschiedenen Bausteinen. Und da sollen wir uns mal schön einfügen lassen, an dem Platz und in der Funktion und mit all den Umständen, wie er es für uns vorgesehen hat. Wir werden mal alle, ob es uns passt oder nicht, im gleichen Himmel sein. Und deswegen sollten wir heute schon anfangen, uns darauf einzustellen und das entsprechend zu leben. Und dass wir auch den Geist Gottes nicht betrüben, auch davon ist die Rede. Und nachstreben dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Es sind alles Zitate von Paulus. Und dann können wir vorschnelles Verurteilen und Vorurteile einfach auch mal bleiben lassen und Gott Dinge überlassen, die er regeln will und auch regeln kann, natürlich. Der nächste Punkt, ich kann die alle nur ganz kurz streifen, jeder Punkt könnte eine Predigt wert sein. Geduld. Geduld, oh. Ehrlich gesagt, ich zähle nichts, wenn es vielleicht auch manchmal so aussieht, außer bei mir selbst, zu geduldigen Menschen. Mit mir selber habe ich sehr viel Geduld, aber mit anderen manchmal nicht so. Und es nervt so. Ich sagte vorhin, ja, beim Autofahren merkt man so ein bisschen manchmal was. Oh, wenn eine Fahrschule vor mir fährt, je nachdem. Oder ein Opel-Kadett-Fahrer mit Hut. Dann halte ich manchmal an und lass die erstmal wegfahren. Ich kann das nicht so gut ertragen. Ich bin in einem anderen Tempo unterwegs. Und manchmal ist es so gut, wenn man hinter einem herschleicht, weil der nämlich weiß, da hinten kommt eine Radarfalle. Aha. Darum, so schlau bin ich schon geworden, dass ich da, wo ich nicht zu Hause bin und nicht weiß, wo die Radargeräte stehen, dass ich schön hinter den Ortsansässigen bleibe. Und oft bewahrheitet sich das. Also irgendwie kann man auch dazulernen, nicht? Im Laufe eines langen Lebens allerhand. Also Geduld, eine geistliche Stärke ist das. Ja, da brauche ich Nachschub. Geduldige Menschen ähneln Gott, von dem es heißt, er sei langsam zum Zorn. Langsam zum Zorn. Also nicht gleich Blutdruck 200 und aufregen und schreien oder was weiß ich, sondern langsam zum Zorn. Und ja, das ist eine der Hauptaufgaben, die wir zu lernen haben in der Jüngerschaft. Und dass wir diese Geduld üben und lernen und langmütig gegen alle sein können. Ja, wenn immer jemand neben uns läuft, der stolpert und der irgendwo so seine Probleme hat, langmütig zu sein, einen langen Atem zu haben, das will Gott uns schenken. Und dann Freundlichkeit. Hier geht's auch nicht um die angeborene Freundlichkeit. Manche Leute sind einfach irgendwie so, wie wir sagen, nett. So, nett ist immer von Bedingungen abhängig. Wenn nett, wenn Irma nett ist zu mir, dann bin ich auch nett zu Irma. Ne? Das ist so auch nett, manchmal nur so ein Echo. Ne? Aber Freundlichkeit steht auf einem höheren Level und kann freundlich bleiben, auch wenn die Sache mal etwas nicht nach unserer Mütze läuft. Und kann freundlich bleiben, auch wenn da mal irgendwie was nach Beleidigung klingt oder so. Dass wir das Böse überwinden mit Gutem, dazu zählt auch Unfreundliches mit Freundlichkeit überwinden. Oh, das ist gar nicht so ganz einfach, ne? Aber wir sind ja zunächst mal alle so auf Echo angelegt. Aber Jesus, wenn wir ihn betrachten, er war nie ein Mensch, der Echo hatte. Im negativen Sinn jedenfalls nicht. Sondern er antwortete oft ganz, ganz anders. Und was da in böser Absicht ihm gesagt wurde, da war er völlig überlegen und souverän und ließ sich gar nicht auf die Ebene von irgendwelchen sonderbaren oder blöden Sachen ein. Stand er total drüber. Und diese vom Geist gewirkte Freundlichkeit, die hat Bestand und die lässt sich nicht so leicht umkippen. Und die hilft uns auch in schwierigen Situationen. Und auch im Umgang mit Undankbaren und mit Bösen sollten wir immer noch den sehen, der auch von Gott geliebt ist und der auch errettet werden soll und der auch die Gnade braucht. Und damit sollten wir anfangen, ihm Gnade und Freundlichkeit zu erweisen. Dass wir andere segnen können zum Beispiel. Und dann die Güte, die als nächster Bestandteil der Geistesfrucht genannt wird. Ja, Gütigkeit, sicher, das fängt an mit der Bereitschaft, mit Hilfsbereitschaft und auch mal Müll rausbringen oder so, ne? Und mit Arbeitsteilung und mit Einsatz und alledem. Dass wir das Gute tun können, Güte gleich gut. Und dass wir uns so verhalten, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ich habe hier ein Zitat von Charles Spurgeon. Lasst uns nach Gelegenheiten Ausschau halten, nützlich zu sein. Lasst uns mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und bereitwillig jede Gelegenheit nutzen, um Gutes zu tun. Lasst uns nicht eher zufrieden sein, bis wir brauchbar sind für andere und dies unsere Lebenshaltung ausmacht. Ohne Heiligen Geist klappt das nicht. Da gucken wir doch eher, wer kann mir mal Gutes tun, ne? Aber durch die Kraft und Qualität und durch das, was durch den Geist in uns hineinfließt, da gelingt das. Und dann die Treue. Ein treuer Mensch, der steht zu seinem Wort. Der sagt ja und sagt nein und dann bleibt's auch dabei. Auch wenn man hinterher nicht so, dass ich sag manchmal auch ja und denke, hinterher hast du ein bisschen vorschnell gesagt. Aber das hat was mit Worthalten zu tun und zuverlässig sein. Gott ist das alles. Er hält Wort und er ist zuverlässig. Und darum gilt das auch für seinen Geist. Er hält Wort und ist zuverlässig. Worauf wir uns verlassen können? Na ganz klar, Gott ist treu und er bürgt selber für sein Wort. Und wenn man sagt, ich komme zu einer Veranstaltung, ist man auch da, ne? Oder sagt wenigstens ab. Das gebietet schon der Anstand. Und wenn jemand versprochen hat, das Bad zu putzen, dann tut das auch, ne? Und wenn jemand gesagt hat, dass er am Donnerstag um 16 Uhr anruft, dann macht er das auch. Es sei denn, die Welt geht bis dahin unter oder so. Voraussetzung ist immer, so Gott will und wir leben. Ne? Also Gott will, dass wir Wort halten, ist klar. Brauchen wir nicht mehr ein Fragezeichen zu machen, aber dass wir leben. Ne? Vom Wähl können wir nicht anrufen. Auch wenn wir Handy mitnehmen. Das klappt nicht. An die Abmachungen halten, nicht? Auch wenn es sich um Kleinigkeiten handelt. Denn, denkt mal nach, es gibt da eine Geschichte in der Bibel, von den treuen und untreuen Knechten. Und da heißt es, wer im Geringsten treu war, was ist mit dem? Der wird über viel gesetzt. Nicht Erfolg zählt, Treue zählt. Das ist das Kriterium. Und dann Sanftmut. Entschuldigt, ich muss hier ein bisschen im Galopp so durchgaloppieren, aber macht nichts. Sanftmut ist auch nicht nett sein, sondern Sanftmut wird in der Welt auch manchmal als Mangel an Stärke interpretiert. Aber in Wirklichkeit ist Sanftmut das Ausüben von göttlicher Kraft. Das, was da geschehen kann. Es heißt in der Bibel, als Jesus kam, um Sünder zu retten, umkleidete er sich mit Sanftmut. Anders wäre das Ganze hier auch nicht gelungen. Mit Sanftmut war das nur zu machen, nicht? Und Sanftmütigkeit hindert uns nicht daran, auch mal irgendwie Dinge zu korrigieren oder beim Namen zu nennen und auch zu ermahnen, aber eben in Sanftmut und nicht mit der Brechstange und nicht mit dem Hammer. Also in Liebe und Sanftmut zurechtweisen, so sagt es Paulus im 1. Korinther 4. Und Sanftmut hat auch was mit Demut zu tun, denke ich, dass da wirklich diese Sanftmut bestehen bleibt und auch in Selbstbeherrschung übergeht, was der letzte Punkt wäre. Selbstbeherrschung, fleischliche Dinge einfach zu identifizieren und so. Paulus sagt es mal so, indem er einen olympischen Wettkämpfer beschreibt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Und hier habe ich im Kommentar nachgelesen, dieses Zerschlagen, das meint auch das Gleiche wie jemandem ein blaues Auge verpassen. Ziemlich heftig, ne? Also selber Selbstzucht zu leben und anzuwenden. Selbstbeherrschung umfasst unser ganzes alltägliches Leben auch. Jede Form im Grunde genommen von körperlichem Verlangen, wie Schlaf, Essen, Koffein, sexuelle Lebensweisen, Begierden, Geld, alles das spielt da hinein. Es gibt gar keinen Lebensbereich, wo Selbstbeherrschung nicht auch ein Aspekt ist, den wir bedenken sollten. Ja, Gott ist bei uns, Wandeln im Geist, um das ging es. Und wenn das manchmal auch nicht gelingt, ja, ist bei jedem von uns alles immer gleich so parat, so kann ich aus der Tasche ziehen, wie ein Schlüssel, den ich da drin habe und sag, stell an und gut ist. Ne? Nee, ich erlebe das nicht so. Manchmal geht auch was schief. Und dann, was machen wir dann? Dann müssen wir nicht in Selbstanklage versinken und sagen, oh, ich armer Tropf und ich werde nie zu Potte kommen und das klappt alles gar nicht, sondern dann weiß ich, wo ich hingehen kann und wo ich mein Fehlverhalten gewissermaßen beichten kann und wo ich das in Ordnung bringen kann, dass ich zu Jesus kommen kann, von dem ich weiß, er hat mich geliebt und liebt mich immer noch und sich selbst für mich dahingegeben. Zu dem Jesus kann ich kommen, von dem wir vorhin gesungen haben, oh, wie schön dieser Name ist. Ja, zu ihm. Und bitte um erneuernde und verändernde Gegenwart des Heiligen Geistes. Und dass das neu entzündet wird und dass das erneuert wird. Und wir können uns vorstellen, wir sind wie eine Rebe am Weinstock verwachsen. Und wenn da mal irgendwas nicht so, vergiss es. Du bist am Weinstock verankert und daher beziehen wir unsere Kraft und von daher bekommen wir Freude und Frieden und erleben einen Gott, der unser treuer Herr ist und sanftmütiger Hirte. Und es ist so ähnlich, wenn wir bei Jesus sind, als ob wir neben einem Wasserfall sitzen. Da bleibt keiner trocken. Da werden wir alle erfasst von den Wirkungen, die der Heilige Geist bringt. Und dann ist der Himmel in unseren Herzen irgendwie. Und wir sind erfreut und aufgebaut. Und wenn wir einen Umgang mit Jesus pflegen, dann ist das nie zu unserem Schaden, im Gegenteil. Er kommt auch nie leer zu uns. Er kommt mit aller Gnade. Er kommt, um seine Reichtümer auszuteilen und das Herz mit aller Gnade und Kraft zu bereichern und hilft uns, Bedrängnisse zu ertragen und allen Gefahren zu begegnen und um Frieden und Freude im Heiligen Geist zu erleben. So ist Jesus. Unvergleichbar, haben wir vorhin auch gesungen. Der unvergleichbar ist. Das ist unser Herr. Und das alles ist, was wir erhalten und bekommen, wenn wir im Geiste Jesu wandeln, leben. Und wenn Jesus unser Zuhause gewissermaßen ist, wir in ihm und er in uns. Ja, demnächst können wir auch mal über die Gaben reden, damit wir Ordnung in unsere Gedanken kriegen. Und nicht, dass ich hier, ich bin nicht Gottes Geheimsekretär und kann nicht alles perfekt sagen und machen. Aber nach bestem Wissen und Gewissen kann ich es sagen. Und so nah an der Schrift wie möglich. Und nun könnt ihr es mitnehmen und das Beste behalten. Und jeder findet vielleicht ein paar Schuhe, die ihm besonders gut passen und wo Ergänzungsbedarf ist. Ja, ihr Lieben, das war in Kürze eine Betrachtung über die Frucht des Heiligen Geistes. Wer es nachlesen will, Galater 5. Insbesondere hier Vers 22, aber die Verse davor und danach, die bringen das alles auch in einen sehr plausiblen Zusammenhang. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Amen.